Liebe Zuhörende, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Nieren-Podcast. Mein Name ist Jan Kielstein und vielleicht haben einige die letzte Folge hier gehört, in der ich mich auch hoffentlich mit Begeisterung zum Thema Niere geäußert habe. Und ich freue mich sehr, heute noch ein paar Worte zu sagen zu einem ganz besonderen Tag, der am 12. März wieder auf der Agenda steht. Und das ist der Weltnierentag. Und dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr, 2026. Das ist ein Jahr, in dem viele Welttage auch vorkommen. Wussten Sie, dass es fast 10-mal mehr weltbedeutende Tage pro Jahr gibt als Tage im Jahr? Also, wir haben 365 Tage im Jahr, aber wir haben über 3.500 besondere Tage innerhalb dieser 365 Tage. Und da hat natürlich jeder so seinen Favoriten unter diesen besonderen Tagen. Es gibt Tage, die sehr wichtig sind, wie zum Beispiel der 8. März, das ist der Weltfrauentag. 115 Mal haben wir diesen wichtigen Tag schon gehabt und ich habe das Gefühl, wir brauchen ihn wahrscheinlich noch 115 Mal, bis wir die Probleme, auf die dieser Tag aufmerksam machen soll, auch wirklich nicht mehr vorhanden sind. Vielleicht sind es auch nur 100 Jahre, aber ich glaube, die Dimension passt so ungefähr. Nicht ganz so lange gibt es den Weltnierentag. Der wird seit 20 Jahren dieses Jahr gefeiert, also seit 2006. Und im Grunde genommen ist die Idee, genauso wie beim Weltfrauentag, dass man aufmerksam macht auf Dinge, mit denen sich keiner beschäftigt, weil das Interesse fehlt, weil die Einsicht in die Bedeutung fehlt oder ja, weil man generell denkt, Nieren, weiß ich nicht, mir doch eigentlich egal. Und das ist sehr schön, dass wir jetzt über 20 Jahre mit wechselnden Themen diesen Weltnierentag immer wieder neu begehen. Da wird aufmerksam gemacht und zwar weltweit. Ja, der ist nicht von der UNO festgelegt, wie die bedeutenden Welttage, aber von der Internationalen Gesellschaft für Nephrologie, die hat diesen Weltnierentag ins Leben gerufen, sodass es ein globaler Tag ist. Und das Schöne an diesem Tag ist, dass Sie, wo auch immer Sie auf der Welt gerade sind, in der Landessprache Materialien zum Beispiel runterladen können zu diesem Weltnierentag, die immer Themen haben, die sich beschäftigen mit Prävention, mit Früherkennung von Nierenerkrankung und anderen Dingen. Und in diesem Jahr steht auch Nachhaltigkeit mit auf dem Programm, denn das ist was ganz Wichtiges in der Nephrologie. Denn wenn wir alle nicht aufpassen auf die Nieren, sie nicht, weil sie sich nicht um die Nieren kümmern, ja, sie haben das wohlige Gefühl gerade, nein, ich gehöre nicht dazu, ich höre ja diesen Podcast. Richtig, also sie haben schon mal alles richtig gemacht. Aber wenn sich nicht noch mehr Menschen um Nieren prinzipiell kümmern und die Gesundheitspolitik das Thema Nieren doch immer noch mit sehr spitzen Fingern anfasst und nicht mit einer Liebe zu diesen beiden wunderbaren Organen, die eigentlich geboten wäre, dann droht, und das haben wir im Moment für 4,5 Millionen weltweit, die Dialyse. Und die Dialyse ist nicht nur persönlich ein sehr, sehr einschneidendes Ereignis, was die Lebensqualität deutlich vermindert. Wir sind froh, dass wir die haben, die Dialyse, aber dennoch ist es etwas, worauf man gern verzichten würde. Und es ist etwas, was einen unglaublich negativen CO2-Fußabdruck hinterlässt. Sie brauchen für eine Hämodialyse, eine Blutwäsche, um die 500 Liter Trinkwasser. Sie brauchen so viel Strom für eine Dialyse, dass Sie 100 Kilometer mit einem Elektroauto fahren könnten. Und das sind schon erschreckende Zahlen, denn so eine Dialyse, da braucht man nicht eine im Monat oder eine in der Woche, sondern es sind 3 im Monat und pro Woche. Umso besser ist es, wenn wir jetzt durch Dinge wie den Weltnierentag aufmerksam machen, wenn wir nicht nur Ihr Interesse an diesen wunderbaren Organen steigen lassen, sondern Sie auch im Familien-, im Kollegenkreis über die Nieren sprechen. und vielleicht mit einem ein oder anderen Mythos aufhören können. Auch dazu gibt es ja eine Folge, Mythen, die sich um die Niere ranken. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ein Wort muss ich jetzt loswerden. Trinkmenge, ganz wichtiger Punkt. Ja, muss man wirklich ganz viel trinken oder wie viel ist wirklich notwendig? Anderer Mythos, man kann nichts machen, wenn die Niere krank ist. Muss ich auch spoilern. Ganz falsch. Ja, die Natur hat uns da geholfen. Aus der Rinde der Wurzel des Apfelbaums wurde eine Substanzklasse entdeckt, die wirklich Nieren rettet, die Dialyse verhindert oder nach hinten hinausschiebt. Also da ist eine ganze Menge los. Und auch zum Beispiel zu wissen, dass es für die Nieren zwei fachärztliche Spezialitäten gibt. Es gibt die Urologen, die sich um Tumorerkrankungen, um Steinleiden der Niere kümmern. Und dann gibt es die Nephrologinnen. Das sind die, die sich um alle anderen Erkrankungen der Niere kümmern. Und diese Botschaften, auch die Botschaft, was vermitteln, was machen die Nieren eigentlich so den ganzen Tag, das wird alles während des Weltnierentages vermittelt. Also gucken Sie ruhig mal am Weltnierentag, ist immer der zweite Donnerstag im März, was Sie in Ihrer Region da für Veranstaltungen haben. Und hören Sie mal ein bisschen rein in die Niere, es lohnt sich. Und nachdem ich Ihnen jetzt sehr viel zu bedeutenden Tagen erzählt habe, und behalten Sie den Internationalen Frauentag und den Weltnierentag für immer im Herzen, das lohnt sich, oder auch gern in der Niere, freue ich mich jetzt, Ihnen meine Kollegin anzukündigen, Frau Dr. Amelie Gienapp, und die räumt auf, und zwar so richtig, und zwar mit Mythen, die sich um die Niere ranken. Und ich wette mit Ihnen, dass Sie bei einigen Dingen sehr erstaunt sein werden. Spannende Unterhaltung bei Nephromythen, bei Nierenmythen mit Amelie Gienapp.
Schön, dass du mit dabei bist bei Ganz schön Niere, Aha-Momente und klare Antworten. Heute geht es um etwas, das viele von uns kennen. Aussagen, irgendwelche Tipps, vielleicht ein paar Warnungen rund um das Organ Niere, die man irgendwo gehört hat. Aus dem Internet, vielleicht von der Familie oder auch aus den sozialen Medien. Und manchmal klingt das auch ganz plausibel. Aber stimmt das tatsächlich auch? Ich freue mich sehr, dass wir heute mit jemandem sprechen können, der das für uns einordnen kann. Frau Amelie Gienapp ist Assistenzärztin auf der Nephrologie im Städtischen Klinikum Braunschweig und begleitet seit vielen Jahren Patientinnen und Patienten mit Nierenerkrankungen, unter anderem Nierenerkrankungen. Wir gehen heute Mythen nach, die viele verunsichern, und wir geben dir eine Orientierung, was wirklich richtig ist und was wirklich wichtig ist. Ich bin Matthias, dein Gastgeber. Wir legen los. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Hallo, Frau Gienapp.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und es ist kein Geheimnis, diese Folge wurde sich gewünscht und auch von mir gewünscht, weil man hört natürlich mal links und mal rechts irgendwelche Mythen. Stimmt das auch? Wenn es darum geht, früher hat man es auch schon gemacht. Früher hat die Oma auch schon erzählt und so gekocht und das empfohlen. Und früher hat man gesagt, wir ordnen das ein oder versuchen es zumindest, und freuen uns sehr, dass Sie heute Rede und Antwort stehen.
Ja, ich hoffe, dass ich ein paar von den Nierenmythen aufklären kann und ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kann.
Vielleicht ergeben sich ja noch mehr Mythen oder vielleicht ergeben sich ja ganz, ganz neue Antworten. Wir sind gespannt. Und fangen wir doch mal ganz konkret an. Man hört ja auch ganz oft, wir haben es auch schon ein paar Mal in diesem Podcast hier erwähnt, also unsere Expertinnen und Experten haben es gesagt. Aber was sagen Sie, muss man wirklich viel trinken, damit die Niere gesund bleibt?
Das wäre total schön, wenn das so einfach wäre und wir das so einfach beantworten könnten. Wie die Hörerinnen und Hörer sicherlich wissen, hat die Niere ganz, ganz viele Aufgaben. Unter anderem hat sie die Aufgabe, eben den Wasser- und auch den Salzhaushalt zu regulieren. Und das ist ein sehr komplexer Prozess, zu komplex, um ihn jetzt ins Detail zu besprechen. Aber die Niere versucht eben, das Wasser zu regulieren. Das heißt, trinken wir zu wenig, versucht sie eben, das Wasser zurückzuhalten, weniger Urin zu produzieren. Trinken wir viel zu viel, versucht sie entsprechend mehr Urin, vermehrt Urin auszuscheiden. man tut sich so ein bisschen schwer zu sagen, was ist denn jetzt, wie viel soll man denn jetzt trinken, was ist denn jetzt gesund? Man sagt, nierengesunde Erwachsene sollten so zwischen 1,5 und 2 Liter pro Tag trinken. Das ist ein Richtwert, das ist ein sinnvoller Richtwert, aber das ist eben keine starre Literzahl, an die man sich jetzt per se richten muss. Wichtig ist, dass der Körper ausreichend hydriert ist und genug, man eben nicht zu trocken wird, man nicht durstig ist. Ein guter Marker dafür kann sein, wie viel Urin man selber produziert. Das kann man natürlich, wenn man lustig ist, mal messen. Man sagt, 1 Liter Urin am Tag ist eine gute Richtzahl, an die man sich richten kann, an die man sich richten sollte. Und wer Lust hat und Laune hat, kann ja mal einen Bottich neben die Toilette stellen und gucken, wie viel Urin produziert wird. Man kann sich auch so ein bisschen an die Urinfarbe halten. Ist der Urin sehr, sehr konzentriert? Hat man vermutlich zu wenig getrunken? Sieht der Urin wie Wasser aus? Ist es zu viel, was man getrunken hat? Es gibt natürlich immer so ein paar Ausnahmen, woran man sich halten sollte, wenn man zum Beispiel sehr, sehr viel Sport gemacht hat, es super warm draußen ist, da muss man natürlich mehr trinken. Aber auch wenn man krank ist, wenn man Fieber hat, wenn man Erkältung hat oder auch viel Wasser verliert, wenn man einen Magen-Darm-Infekt hat zum Beispiel, dann sollte man natürlich auch mehr trinken. Es gibt natürlich Erkrankungen und dazu gehört die chronische Nierenerkrankung auch, indem man eben nicht zu viel trinken darf. Das gilt aber nicht nur für die chronische Nierenerkrankung, sondern eben auch für chronisch herzkranke Patienten, aber auch Patienten, die zum Beispiel eine Leberzirrhose haben. Ganz besonders sind bei uns die Dialysepatientinnen, also die Patienten, die eine Blutwäsche bekommen, weil die oft gar keine eigene Urinproduktion mehr haben. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass die Dialysemaschine die Aufgaben der Niere übernimmt. Und so gehen sie 3-mal die Woche zur Blutwäsche und da wird ihnen das Wasser entzogen. Und das, was sie zwischendrin trinken, das können sie selber nicht ausscheiden, sondern das sammelt sich dann entsprechend an. Und das merken die Patienten dann auch, indem sie dann dicke Beine bekommen oder Luftnot bekommen. Und die Patienten müssen natürlich dann weniger trinken. Die dürfen nicht die 2 Liter pro Tag trinken, da sie sonst überwässern würden in der Zeit, also Wasser anlagern, Luftnot bekämen und dicke Beine bekommen. Und das ist natürlich für den Patienten nicht schön, aber das ist auch vor allen Dingen für das Herz nicht gut und führt eben zu einer großen Belastung für das Herz.
Ich merke schon, wir haben uns das richtige Thema ausgesucht, weil es gibt nicht diese eine Antwort und deswegen ist es auch so absolut spannend. Ich gehe nochmal darauf ein, was Sie gesagt haben. Man kann das manchmal, ja, also die Farbe des Urin verrät es ja auch, ne? Sehr konzentriert, also so sehr, sehr sehr dunkel.
Sehr dunkler Urin, sehr, sehr genau.
Dunkler, ne? Und wenn es so wässrig ist, dann ist es wahrscheinlich zu viel. Ich habe noch gehört, wenn es ganz lange her ist, aber ich glaube, meine Großmutter hat mal gesagt, bei jedem halben Grad mehr Temperatur, wenn man zum Beispiel Fieber hat, kann man ruhig einen halben Liter gleich mehr trinken, jetzt als gesunde Person, weil man natürlich, wenn man erhitzt, ja wahrscheinlich auch mehr Flüssigkeit verliert.
Genau. Wenn man natürlich Fieber hat, dann schwitzt man. Der Körper verliert darüber über die Haut extrem viel Wasser in der Zeit. Dann kann man natürlich auch mehr trinken. Ich würde das jetzt nicht als halbes Grad 500 Milliliter mehr pro Tag trinken pauschalisieren, aber man darf dann natürlich mehr trinken. Man sollte auch mehr trinken. Es gibt ja so ein paar Hinweise, die wir im klinischen Alltag auch immer nutzen, ob jemand genug getrunken hat. Man kann sich die Zunge zum Beispiel anschauen von sich selbst und schaut, ist die total trocken oder gut befeuchtet. Das ist auch ein guter Marker, ob der Körper gut hydriert ist. Man kann sich aber zum Beispiel auch eine Hautfalte bilden auf dem Handrücken und schauen, ob die stehen bleibt. Auch das ist ein Marker, also der sogenannte Hauttugor, der einem zeigt, hat man genug getrunken oder sollte man doch vielleicht sich nochmal neben das Bett ein Glas Wasser stellen und das noch vor dem Schlafengehen trinken.
Guter Punkt. Und viel trinken, Sie haben es gerade wunderbar für uns eingeordnet. Ist das so, dass am allerbesten, also dass es Wasser ist, was man trinken soll?
Ja, also natürlich Wasser, Tee, das ist alles das, was man empfehlen würde. natürlich ist es so, dass immer mehr Softdrinks und Süßgetränke natürlich, die schmecken besser, vielen besser als Wasser. Da ist dann aber auch gleich wieder mehr Zucker enthalten. Und das ist natürlich dann gerade für Nierenpatienten, die nicht nur primär eine Nierenerkrankung haben, sondern zum großen Teil auch nebensächlich noch einen Diabetes, also zuckerkrank sind oder auch einen Bluthochdruck haben. Das ist natürlich für die Patienten überhaupt nicht gut, wenn dann noch mehr Zucker durch solche Süßgetränke eben in den Körper gelangt. Also man würde natürlich empfehlen, am besten Wasser zu trinken, aber also ein Süßgetränk schadet dem Körper sicherlich auch nicht.
Okay, die Dosis macht das Gift, aber am besten wäre natürlich Wasser, genau, wie immer, wie es oft so ist. Ja, genau, und welche Dosen machen denn natürlich auch ein Gift? Das, natürlich ist das Trinken nur ein Teil der Ernährung. Wenn wir jetzt mal bei dem Thema Essen bleiben oder dorthin gehen, können Sie sagen, was ist so ein typischer Ernährungsmythos so bei einer chronischen Nierenerkrankung, der sich irgendwie hartnäckig hält, wo Sie vielleicht denken, da muss ich erstaunlicherweise relativ oft immer neu aufklären bei den Patientinnen, die zu Ihnen kommen?
Da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Einer, mit dem ich sehr, sehr viel Kontakt habe, ist, dass Nierenpatienten grundsätzlich kaliumarm oder auf Kalium verzichten müssen beim Essen. Das stimmt auch nur so bedingt, so wie wir das eben schon besprochen haben. Kalium ist natürlich super wichtig für unseren Körper und ist ein bedeutender Mineralstoff, gerade in den Zellen, für die Zellen, aber auch für die Nerven- und Muskelregulation. Und Kalium wird halt über die Niere ausgeschieden. Und viele Patientinnen und Patienten, mit denen ich rede, die sagen sofort, oh Gott, wenn ich jetzt eine Nierenerkrankung habe, eine Nierenschwäche habe, dann muss ich sofort streng kaliumarm essen. Das ist nicht so. Ja, das muss man ganz klar sagen. Patientinnen und Patienten, gerade in Anfangsstadien einer chronischen Nierenerkrankung, die noch normale Kaliumwerte im Blut haben, die müssen nicht generell auf Kalium verzichten. Ja, und das ist auch ganz wichtig, weil Kalium ist ein Baustein, den wir brauchen. Und der ist vor allen Dingen auch in vielen, oft sehr, sehr gesunden Lebensmitteln enthalten. Ja, also Kalium ist in Obst und Gemüse enthalten, in Tomaten, Bananen. Die haben ja auch super viele Vitamine, die unser Körper auch braucht, auf die man nicht verzichten sollte. Aber auch zum Beispiel in Hülsenfrüchten, in Nüssen, in Vollkornprodukten, da sind Ballaststoffe enthalten, die dem Körper auch gut tun und die vor allen Dingen den Blutdruck auch senken. Das Herz-Kreislauf-Risiko letztendlich reduzieren. Das heißt, wenn man unnötig auf Kalium verzichtet, verschlechtert man häufig seine eigene Lebensmittelauswahl und verzichtet auf gesunde Lebensmittel, die wir eigentlich brauchen. Es ist natürlich so, dass in höheren Nierenstadien, also in den höheren Stadien einer chronischen Nierenerkrankung, es so ist, dass man schon auf Kalium nicht verzichten sollte, es aber minimieren sollte. Und zwar ist es so, dass, wie gesagt, das Kalium über die Niere ausgeschieden wird. Und wenn Patientinnen und Patienten eben kaum Nierenrestfunktion haben und eben auch kaum Urinausscheidung haben, wie Patienten, die an der Dialyse sind, die können das Kalium dann nicht selbstständig ausscheiden und das akkumuliert dann im Körper. Das bildet sich im Körper, es bleibt im Körper und ein hohes Kalium kann eben zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen kommen, weshalb es eben umso wichtiger ist, dass gerade die Patienten sich dann etwas kaliumrestriktiver ernähren. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man denen die Freude am Essen nehmen soll. Das möchte ich auch ganz klar sagen. Aber man muss eben auf bestimmte Zubereitungsmethoden achten. Also gerade wenn man das Essen eben, das kaliumreiche Essen, länger in Wasser lagert, kommt es dazu, dass der Kaliumgehalt in bestimmten Lebensmitteln eben verringert werden kann. Also es gibt da Möglichkeiten einzugreifen und die Produkte einfach anders oder die Grundprodukte einfach anders zu behandeln, anders zu kochen, um den Kaliumgehalt zu senken, um eben nicht auf das gute Essen zu verzichten, sondern einfach um es kaliumärmer zu machen.
Gerade bei Kartoffeln kenne ich das, dass man die so ein bisschen einweichen muss oder einlegt in Wasser. Ne? Man weicht sie ja nicht ein eigentlich, aber Ich glaube, man spült ein bisschen Kalium mit
genau,
raus.
Genau, da kann man eben super Kalium ausspülen. Und das machen auch viele unserer Dialysepatienten. Die können da nicht auf die leckeren Bratkartoffeln verzichten. Und dann nutzen sie eben solche kleinen Tipps und Tricks. Und das, da möchte ich auch eine Lanze brechen und sagen, es ist ganz toll, dass wir die Möglichkeit haben, eben auch mit Ernährungsberatung irgendwie an der Dialyse und für chronisch nierenerkrankte Patienten eben zu arbeiten, weil genau die sind diejenigen, die diese super Tipps und Tricks eben unseren Patientinnen beibringen und eben dann auch die Freude am Essen lassen.
Na klar, absolut wichtig auch. Und ich werfe jetzt einfach mal so Mythos in den Raum. Salz schadet dem Herz-Kreislauf-System nicht, sondern ist wichtig. Was sagen Sie dazu?
Das ist ein Mythos, der sich tatsächlich sehr, sehr hartnäckig hält. Und das ist auch so, weil viele vermutlich gerne mal ihr Essen nachsalzen und dabei einfach die Folgen nicht spüren. Aber da die Wissenschaft ist da sehr, sehr einig, dass zu viel Salz doch schädlich ist und das nicht nur für unsere Nieren, sondern auch für das Herz und vor allen Dingen den Blutdruck. Was das Salz nämlich macht, ist, dass mehr Salz sorgt dafür, dass mehr Flüssigkeit zurückgehalten wird von der Niere. Es wird mehr Blut, wir haben ein höheres Blutvolumen und dadurch steigt eben der Blutdruck an. Und das ist schon bei kleinsten Mengen von Salz, die man eben mehr als die empfohlene Menge zu sich nimmt. Und was wir alle wissen, ist, dass das Herz und die Niere ganz, ganz eng miteinander verbunden sind und ein hoher Blutdruck eben dazu führt, dass eben die Gefäße in den Nieren kaputt gehen und es dann eben wieder zu einem Teufelskreislauf kommt und dadurch eben wieder das System, dieses sogenannte RAS-System mehr aktiv wird und den Blutdruck weiter künstlich erhöht. Das heißt, wir haben einen kleinen Teufelskreislauf, den wir da erzeugen. Und hoher Blutdruck das ist ein modifizierbarer Risikofaktor, wie man das bei uns so schön nennt. Das heißt, es ist etwas, was wir verändern können. Und Bluthochdruck ist eben nicht nur für Nierenerkrankungen gefährlich, sondern eben auch fürs Herz, Herzinfarkt, ne, Schlaganfall, Gefäßschäden. Also können wir sagen, dass das Salz nicht direkt giftig ist für die Niere, aber Nierenerkrankungen über den Blutdruck eben schädigen oder die Nieren über den Blutdruck eben schädigen kann. Und das Witzige ist, in Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich auch damit beschäftigt, wie viel Salz wir denn eigentlich beim Kochen dazu nehmen, weil ich habe mich in die Küche gestellt und habe mal gesagt, okay, wie viel salze ich denn jetzt meine Nudeln oder wie viel Salz packe ich denn ins Salatdressing? Und es ist tatsächlich so, dass wir gar nicht das ganze Salz beim Kochen in unsere Lebensmittel hinzufügen, sondern dass es bereits in den Lebensmitteln drin ist. Und gerade Fertiggerichte, wie zum Beispiel Tiefkühlpizzen, sind oft sehr, sehr salzhaltig. Und darauf können wir achten, wenn wir frisch kochen, wenn wir selbst kochen, dann verringert sich der Salzgehalt in unserem Essen und damit senken wir unseren Blutdruck und schützen eben Herz und Niere.
Also verarbeitete Lebensmittel sind nicht so gut, man hört es mal wieder, aber das ist am besten, kann man auch sagen, oder ist das so ganz naiv gefragt, wenn man vielleicht etwas zu viel Salz gegessen hat, spült sich das ein bisschen raus, wenn man mehr trinkt?
Also man müsste dann mehr trinken, aber das
geht nicht logisch auf.
Geht nicht logisch auf, nein.
Geht nicht logisch auf.
Nein.
Okay, gut. Dann ziehe ich meine naive Frage zurück, aber um das alles nochmal zu verstehen. Was auch ganz oft gelesen oder berichtet wird, ist, dass Eiweiß grundsätzlich schlecht ist für die Niere. Das betrifft natürlich auch einige Sportler, die sich eiweißreich ernähren möchten. Wie würden Sie das für uns einordnen?
Auch das stimmt so pauschal nicht. Und das führt tatsächlich bei uns in der Praxis auch häufig zu großen Problemen. Wir brauchen natürlich Eiweiß und Proteine, gerade wie Sie auch gesagt haben, für Muskelaufbau. Sportler haben häufig eine hochproteinereiche Diät, um eben Muskeln zu versorgen, sich mit Kraft voll zu tanken. Aber das ist nicht nur für unsere Muskeln wichtig, sondern eben auch wichtig für unser Immunsystem. Ja, auch in unserem Immunsystem ist es wichtig, dass wir Proteine zu uns nehmen, weil wir daraus Enzyme bilden, Hormone bilden und auch Antikörper. Also wir brauchen es nicht nur für Muskelmasse, sondern eben auch für unser Immunsystem. Und Eiweiß muss eben über unsere Ernährung aufgenommen werden, da unser Körper eben zum Teil nicht in der Lage ist, die Eiweiße, die Proteine, selbstständig aus anderen Nährstoffen zu bilden. Das heißt, wir brauchen Proteine, eiweißreiche Lebensmittel von außen, wie zum Beispiel Fleisch, Fisch, Milchprodukte, das kennt man, Eier und Käse, die eben unseren Körper für die Produktion genau dieser wichtigen Bausteine unterstützt. Es ist tatsächlich ein Mythos in dem Sinne, dass wir sagen, wir müssen, also chronisch Nierenkranke oder Patienten, die eine chronische Nierenerkrankung haben, sollen auf jeden Fall auf Eiweiß verzichten. Das würde ich so nicht unterschreiben, weil gerade Patientinnen und Patienten in fortgeschrittenen Nierenerkrankungen, also im Stadium einer oder weil gerade Patientinnen und Patienten, die ein fortgeschrittenes Stadium einer Niereninsuffizienz haben oder bereits an der Dialyse sind, brauchen tatsächlich mehr Eiweiß als weniger Eiweiß. Das ist zum einen so, dass Patientinnen und Patienten, die an der Dialyse sind, einfach einen erhöhten Eiweißbedarf und Energiebedarf haben. Man kann sich vorstellen, dass die Patientinnen an der Dialyse mit jeder Dialysebehandlung eben Eiweiß verlieren, in die Dialyseflüssigkeit verlieren. Ja? Und deswegen ist es so, dass gerade die Patientinnen und Patienten darauf achten müssen, mehr Eiweiß zu sich zu nehmen als zu wenig, um genau das zu verhindern, um eben ein sogenanntes Muscle Wasting, also einen Muskelmassenverlust im Körper zu verhindern, um das Risiko, weil eine geringe Muskelmasse eben auch damit verbunden ist, dass man ein erhöhtes Risiko hat, wieder im Krankenhaus zu landen und das natürlich auch die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten verschlechtert. Man muss aber auch sagen, dass wenn man über Jahre lang, und das sind gerade in den frühen CKD-Stadien, also in den frühen Stadien einer chronischen Niereninsuffizienz, ist es wichtig, dass man nicht zu viel Proteine zu sich nimmt. Also diese dauerhafte High-Protein-Diät, die eine Zeit lang sehr on vogue war, die sollte man nicht halten, wenn man in einem frühen Stadium einer chronischen Nierenerkrankung ist. Weil man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass die Niere dauerhaft dadurch ein Marathon läuft. Also es führt zu so einer dauerhaften Hyperfiltration der Niere. Und man kann sich das vorstellen, wenn man selbst schon mal lange gelaufen ist, dann ist man irgendwann erschöpft. Und so erschöpft sich auch eben gerade in den frühen Stadien einer chronischen Nierenerkrankung die Niere dann, sodass es dann zu einer möglichen Verschlechterung der Nierenfunktion kommt. Also kann man sich merken, Patientinnen und Patienten, die Nieren gesund sind, die haben kein Problem, die können Proteine zu sich nehmen. Patienten, die in einem frühen Stadium oder einem frühen bis moderaten Stadium einer chronischen Nierenerkrankung sind, sollten eine moderate Reduktion der Proteineinnahme beachten. Patientinnen und Patienten, die an der Dialyse sind, brauchen entgegen des Mythos mehr Eiweiß als weniger.
Und ich denke, das könnte für viele zu erinnern, glaube ich, neu sein, weil so konkret, glaube ich, findet man die Information tatsächlich selten. Ich schmeiße noch mal so einen Mythos in den Raum. Man würde es schon merken, wenn etwas mit der Niere nicht stimmt. Also man würde etwas fühlen. Stimmt das?
Nee, dieser Mythos stimmt tatsächlich nicht. Das ist genau das Tückische an der chronischen Nierenerkrankung, weil viele chronische Nierenerkrankungen bleiben einfach unerkannt. Die Niere leidet still und leidet leise und die Symptome, die auftreten, treten erst auf, wenn ein großer Teil der Niere oder der Nierenfunktion bereits verloren ist. Ja? Unsere Niere hat eine enorme Reservekapazität, weshalb wir ja auch, wenn wir zwei Nieren haben, eine davon spenden können, ohne dass uns selber in unserem Leben beeinflussen muss. Aber wenn wir 70% der Nierenfunktion verloren haben, dann treten häufig erst die Symptome auf. Und bis dahin leidet die Niere eben still. Und was auch tückisch ist, ist, dass die Symptome meistens unspezifisch sind. Also man ordnet sich vielleicht nicht direkt einer Nierenerkrankung zu. Man fühlt sich vielleicht müde, man fühlt sich nicht mehr so leistungsfähig. Man merkt, man hat vielleicht so ein bisschen Wassereinlagerung in den Beinen. Man wird ein bisschen Luft nötig. Man hat keinen richtigen Hunger mehr. Vielleicht juckt auch die Haut. Das sind alles ganz unspezifische Symptome, die auch zu anderen Erkrankungen passen könnten und nicht unbedingt direkt in Verbindung mit einer chronischen Nierenerkrankung ist oder mit einer Nierenerkrankung generell sind. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Gerade Patientinnen und Patienten, und ich glaube, dass gute Zuhörer oder treue Zuhörerinnen und Zuhörer die Folge mit dem Nieren-TÜV gehört haben. Es ist wichtig, die Nieren zu prüfen regelmäßig, gerade wenn man zu einer Risikogruppe gehört. Und die Risikogruppen sind Patientinnen und Patienten, die einen Diabetes haben, die zuckerkrank sind. Das sind Patientinnen und Patienten, die einen Hypertonus haben, also einen Bluthochdruck haben. Das sind auch Patientinnen und Patienten, die vielleicht in der Schwangerschaft schon mal eine Gestose hatten und dann regelmäßig sich testen lassen sollten. Es sind auch Patientinnen und Patienten, die mit Untergewicht auf die Welt gekommen sind. Es sind eben auch Menschen, die aus dem Krankenhaus gekommen sind, weil sie vielleicht einen längeren Intensivaufenthalt hinter sich hatten und dort eine akute Nierenfunktionseinschränkung hatten, die sich dann eben danach auch regelmäßig testen lassen sollten. Und es ist wichtig, dass diese Testungen eben beim Hausarzt durchgeführt werden in regelmäßigen Abständen. Genau, das ist eben wichtig, dass diese Testungen eben regelmäßig beim Hausarzt durchgeführt werden, um eben Nierenschäden rechtzeitig zu erkennen, weil sie eben nicht wehtun und die Marker eben vorher aufschlagen, bevor es eben erst zu Symptomen kommt einer Nierenerkrankung.
Also sehr komplex, Sie haben es gerade schon angesprochen. Und was man auch oft nicht so merkt, so zuerst, oder nicht spürt oder nicht schmerzhaft ist, ist ja auch der Diabetes und auch der Bluthochdruck. Warum unterschätzen viele Ihrer Meinung nach das Zusammenspiel von Bluthochdruck und einer Nierenerkrankung? Bedingt sich, haben wir auch schon in anderen Podcast-Folgen gehört, Sie haben es auch schon leicht angesprochen. Warum denken Sie, ist das so?
Ja, viele wissen einfach nicht, dass die Niere und das Herz ganz eng zusammenarbeiten. Und der Bluthochdruck wird nicht umsonst auch der stille Killer genannt. Auch das passt ja auch auf die Nierenerkrankung, weil es eben jahrelang eben keine Symptome macht. Und die meisten Patientinnen und Patienten eben nicht wissen, dass der Blutdruck zu hoch ist, noch dass dann von dem Bluthochdruck durch den Bluthochdruck eben die Nieren geschädigt werden. Und wie ich das vorhin schon angedeutet habe, stehen Herz und Niere eben ganz eng zusammen. Und gerade der Blutdruck wird auch durch die Niere beeinflusst. Haben jetzt Patientinnen und Patienten einen Bluthochdruck, schädigt dieser die Nierengefäße und unsere Filterleistung der Nieren sinkt. Und andersrum ist es wieder so, dass geschädigte Nieren den Blutdruck erhöhen über das Renin-Angiotensin-System. Und das ist dieser Teufelskreislauf, den ich vorhin schon angeschnitten habe. Also ein Bluthochdruck führt zu Nierenschädigung, der dann wieder zu einem erhöhten Blutdruck kommt. Und dann kommt es zu einem noch schnelleren Verfall der Nierenzellen. Also viele Patientinnen und Patienten glaube ich, dass Bluthochdruck nur ein Herzproblem ist, und es wird oft verbunden mit, dann bekomme ich einen Herzinfarkt, dann bekomme ich einen Schlaganfall, davon habe ich vielleicht andere Gefäßerkrankungen, aber dass die Nieren eines der stärksten betroffenen Organe sind bei Bluthochdruck, ist, glaube ich, weniger Patientinnen und Patienten oder Menschen bekannt. Und es ist tatsächlich so, dass der Bluthochdruck eines der häufigsten Ursachen für eine chronische Nierenerkrankung ist.
Ach, tatsächlich. Ich glaube, das ist auch neu. Und ich glaube, es ist wunderbar zu hören, so ganz konkret mal zu hören von Ihnen. Das ist ganz, ganz aufschlussreich. Sie haben vorhin schon in einem Satz, ich weiß nicht, ich glaube, das war bei der Einführung, auch über die Nierenersatztherapie gesprochen. Und da würde ich auch gerne mal mit Ihnen etwas einordnen, weil viele Menschen denken auch, dass so ein Verfahren, eine Dialyse, was man so hört, auch automatisch Ende der Lebensqualität bedeutet oder bedeuten kann. Sie sind in der Klinik tätig. Sie arbeiten natürlich auch ganz viel mit Nierenersatztherapien. Was können Sie unseren ZuhörerInnen mitgeben, die vielleicht auch kurz vor so einer Entscheidung, vor so einer, vor so einem Verfahren stehen?
Erstmal keine Panik. Natürlich ist die Dialyse, also die Nierenersatztherapie, eine enorme Anpassung, die man einem Lebensabschnitt hat. Aber es ist eben kein Lebensstopp. Ja, das muss man ganz klar sagen. Viele Patientinnen und Patienten stehen ja mit starken Symptomen vor einem und sagen, ich halte es nicht mehr aus, ich habe so juckende Haut, ich habe immer wieder Wassereinlagerungen, ich musste schon ganz häufig ins Krankenhaus und ich merke, ich produziere weniger Urin und mir geht es schlecht, ich fühle mich leistungsgeminderter, ich kann nicht mehr. Und viele Patienten stehen so vor uns und viele Patienten bekommen dann eben die Indikation gestellt, dass sie an die Dialyse müssen, dass sie zur Blutwäsche müssen und gewinnen danach wieder an starker Lebensqualität zurück. Auch das darf man nicht vergessen. Also sie verlieren sie nicht, sondern sie bekommen sie wieder. Ja? Sie haben häufig eine deutliche Verbesserung der Symptome, die sie vorher hatten, einfach weil die Nierenfunktion dann eben durch diese Dialysemaschinen ersetzt wird. Aber ich kann das natürlich nicht alles schönreden. Auch Dialyse bedeutet Veränderung. Es gibt zwei verschiedene Arten von Dialyse. Es gibt einmal die Hämodialyse, also das, was man, glaube ich, als Blutwäsche im Volksmund kennt. Das kann man zum einen in Praxen machen, aber auch in der Klinik machen. Das wird häufig dreimal die Woche gemacht. Über 4 bis 5 Stunden, je nachdem. Dort kommen die Patientinnen und Patienten zu uns. Die Blutwäsche wird von uns durchgeführt, die Dialyse. Und dann dürfen sie nach der Dialyse wieder nach Hause gehen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, eine Blutwäsche wirklich selber zu Hause zu machen. Also es gibt die Heimhämodialyse, so nennt sich das, die einem eben deutlich mehr Freiheit und Flexibilität geben kann. Und man kann eben das von zu Hause machen. Auch so kann man sich selbst trainieren, dass man das einfach selber übernimmt zu Hause. Als andere Möglichkeit gibt es natürlich die Peritonealdialyse, das ist die Bauchfelldialyse. Das empfehlen wir häufig jüngeren Patientinnen und Patienten, die vor der Dialyse stehen, weil das eben sehr, sehr gut vereinbar ist mit Beruf, mit Familie, mit Reisen. Man ist sehr, sehr eigenständig im Alltag. Wie das funktioniert, ist, dass ein Katheter durch den Bauch, durch eine kleine minimalinvasive Operation gelegt wird. Und dann wird eben über den Katheter ein paar Tage nach der OP Flüssigkeit eingeführt, also Dialysatflüssigkeit. Das ist eine Zuckerlösung und die Bauchfell übernimmt dann sozusagen die Filterleistung der Niere. Und aus dem Bauchfell werden dann die Giftstoffe aus dem Blut in das Dialysat gefiltert und das ist sozusagen, entzieht es dem Körper damit durch diesen Vorgang eben auch das Wasser. Ne? Und somit können die Patientinnen und Patienten das super selbstständig zu Hause machen. Sie können das entweder in der Nacht machen oder eben über den Tag verteilt in mehreren Etappen. Und das geht auch sehr, sehr gut mit sehr aktiven Menschen. Also ich habe auch Patientinnen und Patienten, die mit ihren Dialysebeuteln reisen, die Fernreisen machen, die Schiffreisen machen, die Dialysebeutel mit zur Arbeit nehmen und auf der Arbeit selbstständig die Dialyse durchführen. Das ist ein unheimlicher Gewinn für die Patientin an Selbstständigkeit. Sie bleiben selbstständig, sie bleiben frei in ihrer Entscheidung und sind eben nicht daran gebunden, 4 Stunden an einer Dialysemaschine über einen Zugang am Arm oder einen Zugang über einen Katheter zu dialysieren. Aber ich möchte es auch nicht verschönigen. Natürlich ist das auch Belastungen und so eine idealistische Darstellung einer Dialyse und dass das alles so einfach ist, das wäre definitiv falsch. Es ist ein Zeitaufwand. Man muss sich mit sich selbst auseinandersetzen. Man ist eingeschränkt, was die Trinkmengen angeht, wenn man wenig Restfunktion hat. Man ist müde nach den Dialysen. Und das ist manchmal auch schwer zu koordinieren mit Beruf und Familie. Aber ich habe ganz, ganz viele positive Patientenberichte, die zeigen, dass wenn man sich damit selbst auseinandersetzt und man selbst doch mit positiven Gedanken an die Dialyse geht, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist und dass sie vor allen Dingen eben es ihnen vor der Dialyse deutlich schlechter geht als eben nach der Dialyse.
Ja, und das bedeutet natürlich, Vor- und Nachteile abzuwägen, im besten Fall im Gespräch mit dem Arzt oder mit der Ärztin halt auch abzuklären. Und da muss man, glaube ich, auch eine Menge aufklären. Wie erleben Sie das eigentlich? Wie informiert kommen eigentlich die Patientinnen heutzutage in die Klinik? Ist das so, man liest ja auch immer, der aufgeklärte Patient, wenn es so um ein Thema Nierenerkrankung ist, mit ein paar Mythen, die es nach wie vor gibt. Was können Sie berichten?
Also ich muss sagen, meiner Erfahrung nach sind die Patientinnen und Patienten häufig schon gut aufgeklärt, wenn sie zu uns in die Klinik kommen. Das ist zum einen, weil sie ja geschickt werden vom Hausarzt erstmal zum Nephrologen und gerade wenn es dann weitergeht in Rahmen und es über Gespräche über die Nierenersatztherapie geht, dann haben sie meistens vorher schon eine Nephrologin oder eine Nephrologin, einen Nephrologen oder eine Nephrologin im ambulanten Bereich gesehen. Also die Patienten, die zu uns kommen, sind häufig schon gut aufgeklärt, wenn sie vorher wussten, dass sie eine chronische Nierenerkrankung haben. Patientinnen und Patienten, die das allerdings nicht wissen und diese stille Erkrankung fortgeschritten ist und sie dann auf einmal zu uns kommen, weil der Hausarzt auf einmal hohe Nierenwerte festgestellt hat und die dann zur Abklärung sind, merken wir, dass die Nierenerkrankung eigentlich tatsächlich noch nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten haben in den letzten Jahren, wie es andere Erkrankungen gehabt haben. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Was wir aber sagen müssen, ist, dass durch das Internet, durch Google, durch soziale Medien ist natürlich schon so ist, dass wir merken, dass die Betroffenen häufig doch eine höhere Gesundheitskompetenz haben, zumindest gefühlt, als es noch vor ein paar Jahren so ist. Ne? Viele fragen Dr. Google bei Symptomen, was das für eine Grunderkrankung sein könnten, unter der sie jetzt aktuell leiden oder was das Problem sein könnte. Und natürlich bekommt man dann so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich schon damit auch auseinandergesetzt haben. Das ist natürlich auf der anderen Seite so, dass trotz dessen es Dr. Google heißt, er eben kein Arzt ist und nicht das Medizinstudium genossen hat. Und es gibt eben einfach Qualitätsunterschiede in den Quellen. Da muss man schon aufpassen, an was für Quellen man sich lang handelt, weil das kann dann auch einfach unnötig Angst und Stress erzeugen bei den Patientinnen und Patienten. Was ich sagen muss, was ich ganz toll finde an sozialen Medien ist und auch an dem Internet ist, dass man sich eben mit anderen Betroffenen auseinandersetzen kann. Man hat die Möglichkeit, in Foren sich gemeinsam über zum Beispiel die Bauchfelldialyse oder andere seltene Erkrankungen in dem Fach der Nierenerkrankungen einfach auszutauschen, mit anderen Betroffenen auszutauschen, sich aber auch auszutauschen mit anderen Familienmitgliedern oder Angehörigen von Betroffenen, um ein Gefühl zu bekommen, was heißt es denn eigentlich, wenn mein Partner, meine Großeltern, mein Bruder, meine Schwester eine Nierenerkrankung hat? Worauf muss ich achten? Was kann ich noch zusätzlich tun? Das ist ein Vorteil, den ich gerade in den letzten Jahren eben auch über soziale Medien sehe. Es gibt viel mehr Leute, die offen über ihre Erkrankungen sprechen, die einem zeigen, dass man trotz einer chronischen Erkrankung ein sehr, sehr gutes Leben führen kann einen Einblick gewähren, wie es eigentlich so ist, chronisch krank oder vielleicht auch chronisch nierenkrank zu sein. Und nimmt einem selber dann, glaube ich, auch als Betroffenen die Angst davor gibt einem dann das Gefühl, dass man vielleicht nicht alleine dasteht.
Genau, man kann sich austauschen und vielleicht auch die eine oder andere Frage in das Netzwerk geben, die dann auch hoffentlich richtig beantwortet wird und Sie haben gerade auch den Grund genannt, warum wir genau mit Ihnen sprechen und nicht alles googeln, sondern das ersetzt natürlich auch kein Medizinstudium und das ist natürlich auch total wichtig und ich würde auch das Wissen für meine jetzt schon letzte Frage nutzen. Das steht hier auch noch auf meinem Zettel als Mythos quasi oder auch als Frage formuliert, wie gesund oder aber auch wie schädlich ist eigentlich die Zufuhr von Kreatin bei gesunden Sportlern zum Muskelaufbau? Auch gerade, ja, wie relevant ist das für die Niere?
Ja, das ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage und viele verwechseln auch Kreatin und Kreatinin. Das eine nimmt man zu sich, das Kreatin nimmt man zu sich eben meistens von Sportlern und ich selber war Leistungssportlerin, deswegen weiß ich, wie was für einen hohen Stellenwert das Kreatin bei Sportlern hat, eben um die Leistungssteigerung der Muskulatur zu bewirken. Ja, und das Kreatinin ist eben dann ein Abbauprodukt, was eben über die Nieren ausgeschieden wird. Und am Kreatinin wird ja auch die Funktion der Niere wird die Funktion der Niere bestimmt. Ja, genau. Und es ist tatsächlich so, dass für nierengesunde Patientinnen oder für nierengesunde Menschen Kreatin nicht schädlich ist. In moderaten Mengen, ja, und Kreatin eben was qualitativ gut ist was nicht gemischt ist in irgendeiner Punchform. Ne? Das heißt, es ist so, dass Kreatin im Muskel langsam zum Kreatinin abgebaut wird und dann eben über die Nieren ausgeschieden wird. Und deswegen kann es manchmal so sein, wenn man das Kreatinin im Blut misst, bei Menschen, die Kreatin zu sich nehmen, dass dieser Wert erhöht ist. Und das kann natürlich so ein bisschen tückisch sein, weil das kann dann dafür stehen, dass der Patient vielleicht eine eingeschränkte Nierenfunktion hat oder der Mensch eine eingeschränkte Nierenfunktion hat und das aber eigentlich gar nicht so ist, weil das ein Laborartefakt ist, weil man ja sehr viel Kreatin einnimmt, was eben abgebaut werden muss und deswegen das Kreatinin steigt. Also es ist kein direktes Zeichen für eine Nierenschädigung an sich, aber es kann eben Nierenschädigung möglich maskieren. Also ein Mensch kann ein erhöhtes Kreatinin wirklich haben und es wird dann letztendlich darauf geschoben, weil er oder der Sportler oder der Bodybuilder, wer auch immer, eben Kreatin eingenommen hat. Deswegen ist es wichtig, dass wenn man solche Messungen macht, wenn man den Nieren-TÜV macht, dass man so 5 bis 7 Tage das Kreatin, wenn man es einnimmt, eben auslässt, damit man es nicht zu einer Verfälschung der Nierenwerte kommt. Wann kann Kreatin aber doch schädlich sein? Und das ist wichtig, wenn man weiß, dass man bereits geschädigte Nieren hat, also eine chronische Nierenerkrankung hat, dann würde ich Kreatin nicht ohne Rücksprache mit seinem behandelnden Arzt oder behandelnden Ärztin einnehmen. Und ich würde es auch nicht einnehmen in toxisch hohen Dosen, in Überdosierungen. Ich würde es qualitativ gutes Kreatin einnehmen und ich würde keine Mischprodukte irgendwie mit nicht klar deklarierten Zusätzen einnehmen. Dann schädigt man den Körper nicht. Also so 3 bis 5 Gramm Kreatin pro Tag als Erhaltungsdosis schädigt gesunde Sportlernieren definitiv nicht.
Genau, das wäre meine Frage gewesen, wie viel sollte man denn zu sich nehmen? Aber ich höre dann auch gerade raus, wenn man das zu sich nimmt, sollte man das eigentlich immer auch sagen. Also es kann ja eigentlich mit auf die Medikamentenliste, ne? Weil wenn Sie sagen, wenn das so einen Einfluss hat, sollte das ja genau auch in Betracht gezogen werden. Weil man sagt ja wahrscheinlich nicht so oft, ja, ich mache aktiv Sport und nehme das zusätzlich zu mir.
Genau, also auch das ist ganz wichtig. Das habe ich in der letzten Zeit sehr häufig auch schon mitbekommen, dass ich viele junge Patientinnen und Patienten hatte, die mit einer fraglichen Nierenschädigung zu uns gekommen sind in die Klinik, wo sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, dass sie einfach super viel Sport getrieben haben und eben Kreatin eingenommen haben zur Leistungsverbesserung der Muskeln. Und das ist eben ganz wichtig, dass es vorher einmal auch zu uns kommuniziert wird, auch wenn wir es vielleicht mal nicht ansprechen. Da kann man schon offen und ehrlich mit uns sein Das ist nämlich ganz wichtig, weil es eben auch das Kreatinin verfälschen könnte.
Ja, und wenn man das weiß, dann versteht man das ja auch besser. Man versteht seinen Körper besser, aber auch die Ernährung und kann drauf eingehen. Mensch, das war total aufschlussreich. Ganz herzlichen Dank, Frau Ginob, dass Sie ja für uns die Nierenmythen auf den Prüfstand gestellt haben und auch einiges widerlegt haben, aber auch mit komplexen Antworten, weil es gibt nicht immer nur ein Ja und ein Nein, sondern es ist natürlich ganz oder sehr spannend, mal hinter die Kulissen zu schauen. Und schön, dass Sie uns da auf diese Backstage-Tour mitgenommen haben.
Ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ich konnte ein paar Nierenmythen jetzt letztendlich aufklären und hoffe, dass es jetzt nicht mehr so viele Fragezeichen gibt, wenn es um das Thema die Niere geht.
Ansonsten müssen wir uns in regelmäßigen Abständen hier nochmal verabreden und eine neue Mythenfolge machen. Das kriegen wir sicherlich hin.
Sehr, sehr gerne.
Wir haben also heute gehört, nicht alles, was plausibel klingt, stimmt auch. Und ja, Orientierung bekommt man am besten, wenn ihr mit eurem Arzt oder mit eurer Ärztin sprecht oder auch mit anderen Gesundheitsfachleuten und euch die Informationen nicht unbedingt über Schlagzeilen oder Kommentare im Netz holt, damit die Niere kein stiller Killer mehr bleibt. Das haben wir heute auch gelernt. Also, wenn du ganz schön Niere abonnieren möchtest, mach das bitte, denn somit verpasst du keine Folge. Diesen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt, ganz kostenlos. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.